Wir Christen glauben, dass der Tod nur eine Trennung auf Zeit ist. Am Ewigkeitssonntag verbindet sich Erinnerung an die Toten mit der Hoffnung der Lebenden. Mit dieser Erklärung zu diesem Sonntag, der heute im Kalender steht als Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, möchte ich euch einladen, ein Stück Gedanken über Ewigkeit und über unser Leben und über Vorsorge zu machen. Es ist heute ein Sonntag, der also dazu da ist, um Verstorbenen zu gedenken. Das hat damals ein preußischer König eingeführt, König Friedrich Wilhelm III., legte das 1816 schon fest, dass es an diesem Sonntag begangen wird, dass man denen gedenkt, die verstorben sind. Seitdem gehen Menschen bewusst, gerade heute oder an diesem Wochenende, auf den Friedhof zum Grab eines lieben Menschen, was mit Blumen geschmückt ist. Vielleicht wird eine Kerze angezündet oder es werden Gottesdienste gefeiert. Und ich dachte mir, wofür ist so ein Gedenktag gut, wenn man an etwas denkt, vielleicht gegen das Vergessen? Wir hatten erst den Reformationstag und haben vielleicht auch manche daran gedacht, dass man nicht vergisst, was Martin Luther damals wiederentdeckt hat: Errettung aus Gnade, nicht aus Werken. Ein Gedenktag kann dankbar machen. Vielleicht dankbar zum Beispiel am 9. November, dass die Mauer friedlich gefallen ist und dieser Umbruch friedlich stattgefunden hat. Ein Gedenktag kann auch ermahnen. Jedes Jahr wird am 6. August daran gedacht, dass die erste Atombombe abgeworfen wurde. Und es ist eine Ermahnung, diese Sache nie wieder einzusetzen. Und ein Gedenktag kann aber auch die Realität ganz bewusst machen. So wie dieser Sonntag heute. In unserer Gesellschaft ist der Tod aus dem öffentlichen Leben weitgehend verbannt. Man möchte nicht darüber nachdenken, möchte nicht damit konfrontiert werden. Gestorben wird abseits, im Krankenhaus oder im Hospiz. Aber ich glaube, wenn Menschen heute darüber nachdenken, werden drei Dinge ganz bewusst. Erstens, Leben auf dieser Erde hat für jeden Menschen ein Ende. Zweitens, der Zeitpunkt, der ist ungewiss. Und drittens, man kann nichts, aber auch gar nichts aus dieser Welt mitnehmen. Jeder Mensch, das gilt für jeden Menschen, egal ob er an Gott glaubt oder nicht, das ist eine unausweichliche Realität, dass der Tod zum Leben gehört. Und jeder weiß das, weil jeder Menschen kennt oder kannte, die gestorben sind. Wir Christen glauben, dass der Tod nur eine Trennung auf Zeit ist. Also Menschen, die an Gott glauben, die an die Ewigkeit glauben, die glauben daran, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist und diesen Tod überwunden hat und damit eine neue Perspektive geschafft hat. Darum sagen wir auch Ewigkeitssonntag dazu. Ich finde es aber paradox, dass wir das sehen, dass Menschen sich in allen Dingen ihres Lebens an die kleinsten Hoffnungsträger klammern, an jeden Strohhalm, aber bei dem Gedanken daran, dass es einen Ausweg vom Tod gibt, abwinken, weil sie sich das nicht vorstellen können, dass in der Bibel die Wahrheit steht. Aber ich frage jeden, nenne einen vernünftigen Grund, warum das nicht wahr sein sollte. Und frage auch, ist es nicht wichtig, dass du ein ganz klein wenig Zeit deines begrenzten Lebens aufbringen solltest, dieser Sache auf den Grund zu gehen? Bei jedem anderen Bereich des Lebens wird jede Option bedacht und überlegt und abgewogen. Warum nicht beim Thema Ewigkeit? wurde mal eine Umfrage durchgeführt. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Wurden Menschen gefragt. Neben den Antworten wie Ja und Nein gab es auch Menschen, die das begründet haben. Und davon möchte ich euch einmal ein paar Antworten vorlesen. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Zunächst einmal glaube ich an ein Leben vor dem Tod. Und vielleicht hat das damit zu tun, was später passiert. Glauben, hoffen, wünschen. Fragen, auf die ich noch keine Antwort habe. Ja, das glaube ich, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Schöpfung vergeht, ohne dass von ihr und damit auch von mir etwas übrig bleibt. Über diese Frage denke ich noch immer nach. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Nein, aber schön wär's schon. Wörtlich genommen ist ein Leben nach dem Tod ein unsinniger Widerspruch. Als Physiker denke ich aber, dass es im Universum eine Art ordnenden Geist gibt, mit dem unsere nach dem Tod verbliebene Geistigkeit verschmelzen könnte. Nein, denn ich bin gelernter Ingenieur und gewohnt, in Realitäten zu denken. Das ist die schwierigste Frage von allen. Als rational denkender Mensch fällt es mir natürlich sehr schwer, mir ein Leben nach dem Tod vorzustellen. Wenn ich aber die Schönheit der Natur, die Dimension des Universums und seine Perfektion bewundere, kann ich nur schwer glauben, dass alles per Zufall oder einen Urknall und durch die Evolution entstanden ist. Ehrlich gesagt, ich bin da unsicher. Ich bin so mit dem Leben beschäftigt, dass ich darüber noch nicht nachgedacht habe. Ich glaube an ein Leben danach, wie auch immer es wahrzunehmen sein wird. Irgendetwas wird da hoffentlich sein. Es wäre schade, wenn da nur noch ein schwarzes Loch wäre. Ja, ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Ich hoffe aber, ich komme nicht als Moskito auf die Welt zurück. Ja, denn der Gedanke, ein genetischer Zufall zu sein, ist für mich nur schwer zu ertragen. Von Haus aus Philosoph spekuliere ich nicht über das, was ich nicht wissen kann und wohl auch nicht wissen soll. Ja, ich glaube ganz fest daran. So verschieden sind die Einstellungen gegen dahingehend, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber was ist eigentlich das, was die Bibel über die Ewigkeit sagt? Was ist das, was darin steht, wenn man über ein Leben nach dem Tod nachdenkt? Ich möchte nur zwei Bibelstellen dazu kurz vorlesen. Wenn die Bibel von Ewigkeit spricht, dann spricht sie nicht über eine Zeit, sondern über einen Ort oder einen Zustand. Ich möchte jetzt aus der Offenbarung zwei Bilder lesen und danach noch kurz was dazu sagen. In Offenbarung 21 und in Offenbarung 20 lesen wir zwei Bilder, die diesen Ort oder diesen Zustand beschreiben. Offenbarung 21, Vers 1 und 4. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Dann wird es keine Nacht mehr geben, so dass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden regieren für immer und ewig. War noch Kapitel 22, Vers 5. Ein zweites Bild, Offenbarung 20, Vers 10 und 15. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wird in den Feuersee geworfen, den See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist, in dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befinden. Dort werden sie für immer und ewig Tag und Nacht schreckliche Qualen leiden. Wenn also jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er in den Feuersee geworfen. Das klingt alles wie eine Märchengeschichte. Du kommst in den Himmel, du kommst in die Hölle. Ist auch kein Wunder, denn wurde es doch im Mittelalter von der Kirche auch dazu benutzt, als Druckmittel oder Menschen Angst zu machen, um sich selbst zu bereichern. Ein Evangelist hat mal geschrieben, früher hatte man Angst vor der Hölle, heute hat man Angst davon zu sprechen. Dabei geht es um die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Die Entscheidung für Gott kannst du nur in diesem Leben treffen. Das heißt, solange du am Leben bist. Wenn man in den Urlaub fährt, trifft man Vorbereitungen, um ans Ziel zu kommen. Man überprüft, ob das Auto auch reisefähig ist. Man erhöht nochmal den Luftdruck, überlegt, ob das Gepäck alles reinpasst, versorgt sich Proviant, macht nochmal ein Update fürs Navigationssystem, guckt, ob genug Kraftstoff vorhanden ist, um ans Ziel zu kommen. Und wer mit dem Flugzeug verreist, der wird sich genau informieren, wie die Einreisebestimmungen in dem Land sind, wo man hin möchte. Wird ein Visum beantragen, wird eventuelle Schutzimpfungen vornehmen lassen, wird kontrollieren, ob der Reisepass noch gültig ist, wird seinen Koffer wiegen, dass er auch mitgenommen wird. Er wird sich noch einmal, dreimal vergewissern, dass er die Tickets eingepackt hat. Wenn er am Schalter steht und irgendwas stimmt nicht, ist es zu spät. Dann geht die Reise ohne ihn los. Auch bei Gott gibt es solche Einreisebestimmungen. Die Voraussetzung für den Aufenthaltsort in der Ewigkeit, die wir gerade gelesen haben, die ist ganz klar aufgeschrieben und sogar öffentlich einsehbar. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, der Glaube an Jesus Christus, dass er für die schlechten Dinge deines Lebens gestorben ist und bei Gott deine Schuld bezahlt hat, das sind die Einreisebestimmungen Gottes. Und das ist so einfach wie die Existenz von Himmel und Hölle. Es gibt viele Themen in der Bibel, die Raum für verschiedene Ansichten und Auslegungen lassen. Auch gerade vielleicht die Beschreibungen von den beiden Orten, die wir gerade gelesen haben. Ich bin mir sicher, würden wir diese Beschreibung als Bild unserer Gedanken mit einem Stift auf Papier bringen und es entsteht ein Bild, es hätte nichts damit zu tun, wie es einmal wirklich sein wird. Aber der wichtigste Fakt ist ganz klar. Es gibt keine Religion der Welt, die Heilsgewissheit schafft. Nicht im Islam, nicht im Hinduismus, nicht bei den Zeugen Jehovas. Aber Jesus sagt dir, dass du ihm, wenn du ihm glaubst und vertraust, dass er dich heil macht. Hast du dich auf den Himmel vorbereitet und hast du vorgesorgt? Ich möchte jetzt noch auf drei Punkte der Vorsorge kommen. Vorsorge fürs Leben, Vorsorge für den Tod und Vorsorge für die Ewigkeit. Friedrich Schiller hat in seinem Drama Wilhelm Tell einmal festgestellt, der kluge Mann baut vor. Das heißt, wer sich gut vorbereitet, der kommt besser ans Ziel. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir festgestellt, dass wir für die Dinge des Lebens viel besser vorsorgen, als für die Dinge, wenn wir sterben sollten. Die Vorsorge für die Dinge dieser Welt tritt ja auch immer mehr in den Vordergrund, wird immer mehr existenziell. Was sagt die Bibel überhaupt über Vorsorge und Absicherung? Soll man überhaupt vorsorgen? Bin ich dumm, wenn ich es nicht tue, wie Friedrich Schiller schreibt? Ist es mangelndes Gottvertrauen, wenn ich eine Versicherung abschließe und Rücklagen schaffe? Ist es Unverantwortlichkeit, wenn ich es nicht tue? Ich möchte stellvertretend zwei Bibelstellen für das eine und für das andere lesen. Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Matthäus 6, Vers 26. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Jeremia 17, Vers 7. Dem vielleicht ein Stück entgegen. Beobachte die Ameise, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihr. Kein Vorgesetzter treibt sie an. Trotzdem arbeiten sie den ganzen Sommer über fleißig und im Herbst haben sie einen Vorrat für den Winter angelegt. Lass mich noch ein bisschen schlafen, sagst du. Und während du dich noch ausruhst, ist die Armut plötzlich da und die Not überfällt dich wie ein Räuber. Sprüche 6, Vers 6 bis 11. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. 1. Timotheus 5, Vers 8. Für und wieder. Was sollen wir tun? Ich denke, Jesus meint mit Sorgen ein überängstliches Besorgtsein oder ein mit Sorgen beschwertes Grübeln in unserem Leben, dass ich mir über meine Existenz solche Sorgen mache, dass ich ängstlich bin, weil ich nicht weiß, was ich tun soll oder was, wann, wie reichen wird, weil ich nicht weiß, was geschieht. Oder dass ich wütend darüber werde, weil ich feststelle, dass ich das nicht kann, das abzusichern, weil es vielleicht auch Ungerechtigkeit gibt. Ein mit Sorgen beschwertes Grübeln, was mich handlungsunfähig macht und mir die Freude am Leben nimmt. Das meint Jesus, wenn er sagt, das sollen wir nicht tun. Er sagt nicht, dass wir uns um unsere Vorsorgung nicht kümmern sollen, sondern dass wir diesbezüglich keine Angst haben brauchen. Gott hat uns einen Verstand gegeben und ich denke, er erwartet von uns, dass wir uns dementsprechend dem Wissen und der Erkenntnis, die er uns schenkt, auch verhalten. Darum halte ich es für gefährlich, ja, Gottes Gnade ein Stück auch zu versuchen, wenn ich trotz besseren Wissens jegliche Art von Vorsorge grundsätzlich ablehne. Gott schenkt uns schließlich Instrumente und Mittel der Versorgung, die wir verantwortungsvoll einsetzen und nutzen sollen. In dem Vers Matthäus 6, wo das verglichen wird mit Vögeln, die ja auch nicht vorsorgen, da gibt uns Jesus die Zusage der Versorgung. Aber es ist falsch, dieses Versprechen einseitig zu missbrauchen. Indem wir vielleicht unsere Hände in den Schoß legen, unser Geld irgendwie verkonsumieren und die Verantwortung dann Gott in die Schuhe schieben. Besitz, allen Besitz, den wir haben, ist Gnade Gottes. Und wir haben die Verantwortung, als Haushalter der Gnade Gottes damit umzugehen. Aber bei aller Überlegung über Vorsorge gilt eine Grundlage. Alle Versorgung kommt von Gott. Wir haben das vor uns am Anfang der Stunde gehört, dass man sich Pläne machen kann, dass man einen Finanzierungsplan aufstellen kann und es ändert sich doch was. Und der Plan ist, der Plan, den wir gemacht haben, ist dahin. Aber wir dürfen uns sicher sein, bei aller Überlegung, dass alle Versorgung von Gott kommt. Egal, ob wir versichert sind oder ob wir etwas über Jahre angespart haben oder ob es direkt aus göttlicher Manna-Versorgung kommt, dass es vom Himmel fällt. So wunderbar, wie das klingt. Oft wird ja erst am Ende des Lebens eines Menschen bewusst, wenn vielleicht eine Wohnung ausgeräumt wird, wie viele Dinge umsonst zurückgelegt oder angespart wurden und was sich im Laufe eines Lebens alles ansammelt. Wir hatten mal eine Jugendstunde. Da ging es um das Lied von der Gruppe Silbermond, die es mit einer Zeile beschreiben: Es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Und ich glaube, jeder weiß, der schon mal vielleicht eine längere Strecke oder mehrere Tage über gewandert ist, dass es mit leichtem Gepäck einfacher geht, wenn ich nur das mit habe, was ich wirklich brauche. Und diese Liedzeile, die lenkt meinen Blick auch zwingend auf mich selbst, wie groß mein Reisegepäck ist, was ich so mit mir rumschleppe und ob es mich behindert oder nicht. Ich habe in den letzten 364 Tagen viel über Vorsorge nachgedacht, nachdem Roland vor einem Jahr so plötzlich gestorben ist, auch über Vorsorge für den Tod. Wir haben zusammen erlebt, wie tröstlich es ist zu wissen, dass ein Mensch vorgesorgt hat für die Ewigkeit. Und haben doch gemerkt, wie unvorbereitet man selbst für Gottes Zeitplan ist. Und ich habe dann auch den Fall konstruiert, was ist, wenn ich mal ganz plötzlich nicht mehr leben sollte. Hast du das für dich schon mal überlegt? Es gibt ein Lied von Garth Brooks, einem amerikanischen Country-Sänger, mit dem Titel If Tomorrow Never Comes, wenn morgen nicht mehr kommt oder wenn es kein Morgen gäbe. Und er stellt sich in diesem Lied die Frage an sich selbst: Werden meine Lieben wissen, wie sehr ich sie geliebt habe? Habe ich jeden Tag versucht, es ihnen zu zeigen? Habe ich genug getan, dass sie ohne mich weiterleben können in dieser Welt? Und ich habe mir die Frage gestellt: Könnte ich mit einem guten Gewissen gehen? Dass man sich fragt: Die Menschen, die mir lieb sind, die ich zurücklasse, haben sie mit meinen Dingen eher Lasten zu tragen? Oder ist es ihnen noch dienlich? Und ich glaube, wir haben alle die Verantwortung, die Dinge unseres Lebens zu regeln, solange wir Zeit dazu haben. Sonst müssen das andere tun. Ich glaube, es ist ein Kennzeichen eines guten Verwalters, die ihm anvertrauten Dinge nicht nur gut zu verwalten, sondern wenn nötig, sie auch gut übergeben zu können. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass ein Testament ein Instrument dafür ist? Das geht mir nicht darum, dass nochmal mein Wille geschieht, sondern vielleicht auch um das Gewissen der zu befreien, die da noch da sind, dass man damit Entscheidungen abnimmt. Ich kümmere mich um die Versorgung über mein Leben hinaus. Ich regle die Verteilung des Besitzes, das, was Gott mir anvertraut hat, auch um vielleicht Streit oder Feindschaft zu verhindern. Wenn es nötig ist, muss auch die Regelung der Versorgung der Kinder gewährleistet sein, falls mit den Eltern was passiert und die Kinder noch nicht volljährig sind. Mir ist dabei Jesus eingefallen, als er am Kreuz hing und zu dem Jünger sagt, den er liebte: Siehe deine Mutter. Er hat in diesem Moment noch dafür vorgesorgt, dass seine eigene Mutter versorgt ist. In Johannes 20, Vers 26 können wir das nachlesen. Es gibt Instrumente in unserer Zeit, die wir dafür nutzen können. Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht. Über solche Dinge macht man sich dann Gedanken. Die Vermeidung von lebenslangen Vorwürfen und Ungewissheiten, weil irgendjemand oder mein Nächster für mich entscheiden muss und dann nicht weiß, habe ich das jetzt richtig gemacht? Das heißt, damit teile ich meinen Willen mit, um ihnen Gewissenskonflikte zu ersparen. Wer das schon erlebt hat, weiß, dass notwendige Behördengänge und Formulare in diesem Fall nötig sind und dass sie für durch trauergeschwächte Hinterbliebene auch eine zusätzliche Belastung sind. Wie gut, wenn dann vielleicht Dinge im Vorfeld schon geregelt sind, die das Ganze einfacher machen. Ich glaube, es ist kein Zeichen der Liebe, wenn ich meine, es geht mich nichts mehr an, wenn ich nicht mehr lebe. Und da du nicht weißt, wann das sein wird, sollst du rechtzeitig vorsorgen. If tomorrow never comes, wenn es kein Morgen gäbe. Und das kann so schnell gehen. Du kannst im Urlaub von einer Tsunamiwelle oder einer Lawine oder einem Erdbeben getötet werden, obwohl wir hier in unserem Land ganz sicher sind. Du kannst bei jedem Fahrt mit dem Auto einen tödlichen Unfall haben. Du kannst sogar in der Kirche sitzen und erschossen werden. Vorsorge ist nicht abhängig vom Alter und von der Lebenssituation. Vorsorge für die Ewigkeit. Heinrich Heine spottet in seinem Werk Deutschland ein Wintermärchen über den Himmel mit den Worten: Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Als er auf dem Sterbebett lag und seine Frau für ihn betete, dass Gott ihm vergeben möge, unterbricht er sie mit den Worten: Zweifle nicht daran, meine Liebe, er wird mir verzeihen. Das ist sein Geschäft. Er hat sich geirrt. Das ist nicht Gottes Geschäft. Ewigkeit ist kein Geschäft. Er war schlecht vorbereitet. Wer schon mal am offenen Sarg eines lieben Menschen stand, der weiß, dass es tröstend ist zu wissen, dass dieser Mensch vorgesorgt hat und in Ewigkeit bei Gott ist. Und doch steht man dann davor und erinnert sich vielleicht an besondere Erlebnisse. Man hört das Reden, man hört das Lachen. Aber ohne das, was Gott in einen Menschen hineinlegt, ohne Leben, ist es nur eine Hülle. Ist es fremd? Ist es unnahbar? Das ist ein Gedanke, ein Gefühl, was am Anfang schockiert und Angst macht, aber als zweiten Gedanke eigentlich Ruhe gibt, dass wir wissen, dass wir nicht ewig in diesem Leib stecken werden und deshalb wir beim Sterben auch von Erlösung reden. Das, was einen Menschen wirklich ausmacht, das, was Gott in ihn hineingelegt hat, die Seele, die bleibt erhalten. Auch wenn wir in diesem Augenblick einen lieben Menschen gern zurück hätten, er würde sich dagegen wehren. Ich bin überzeugt, dass wer einmal in der Gegenwart Gottes ist, nicht wieder zurück möchte auf diese Erde. Wer gut vorgesorgt hat, wer gut vorbereitet ist, der steht den Dingen, die da kommen, gelassener gegenüber. Das wissen wir, auch aus unseren alltäglichen Dingen. Eine Warnung möchte uns Jesus aber noch mitgeben. Vorsicht vor dem Gedanken, wie ihn der reiche Kornbauer hatte, der eine Rekordernte hatte und seine Scheunen immer größer baute und dann sagt: Und dann werde ich mir sagen, so, jetzt hast du es geschafft. Du bist auf viele Jahre versorgt. Du hast alles getan. Ruh dich aus, iss, trink und genieße das Leben. Unsere Fußballnationalmannschaft hat sich für die WM 2018 qualifiziert. Was werden sie bis dahin tun? Urlaub? Nichts. Sie werden trainieren, sie werden sich vorbereiten, sie werden die Gegner beobachten und versuchen, sich zu verbessern. Dabei sein ist alles, ist nicht ihr Anspruch und das sollte auch unsere nicht sein, wenn wir an die Ewigkeit bei Gott denken. Und auch wenn wir die Gewissheit haben, dass Jesus uns errettet hat, sollen wir unser von Gott anvertraute Lebenszeit nutzen und unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten für ihn einsetzen. Sammelt keine Schätze hier auf Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wir sollten wie in dem Gleichnis mit den anvertrauten Talenten gute Verwalter sein mit dem, was uns anvertraut ist. Es wird in der Ewigkeit eine Rolle spielen. Ich möchte noch ein Lied zitieren von T.A. Eichholz-Müller. Es fehlt mir hier so oft das rechte Maß. Ich sammle Schätze, sie verdorren wie Gras. Sobald sie vor dir liegen, sind sie nichts mehr wert. Seltsam, dass mich das hier auf Erden oft nicht stört. Mein armes Herz, es klammert sich ganz fest an alles, was doch nicht zu halten ist. Doch nur wer loslässt, der empfängt von dir Geschenke deiner Herrlichkeit, schon jetzt und hier. Gewöhn mein Herz an die Ewigkeit. Der Weg dorthin ist gewiss nicht weit. Verstand und Seele, mach sie ganz bereit. Gewöhn mein Herz an die Ewigkeit. Eine seltsame Bitte zu Lebzeiten, dass Gott einen an die Ewigkeit gewöhnt, aber doch die Bitte, dass wir den Blick dafür haben, dass wir wissen, wo es hingeht und uns darauf freuen dürfen. Ich zitiere noch einmal die Bibel. Jede Träne wird er von ihren Augen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört, was keinem Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Du hast ihm die Macht über alle Menschen anvertraut, damit er denen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Wenn es soweit ist, werdet ihr mich nichts mehr fragen müssen. Ja, ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er. Denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist.